als gedruckt eines hast? Oder
ich habe ein gedrucktes Programm. Kannst du da, wie viel Wissen haben wir noch? Ja. Genau. Ja, also das heißt, es wird wieder nicht so kurz als Überblick, es wird wieder Vorträge in Bern geben, zwei draußen im Oktober und im November. Es wird einmal im November geben einen sozusagen ausgelagerten Zweigabend, das ist ein Dienstag, 6. November in Linz. Das wird so ein Einführungsvortrag in die Anthroposophie sein. Und dann habe ich mir gedacht, müssen wir unbedingt auch machen. Erstens einmal, Günther ist dran im Dezember mit wieder weiteren Vorträgen zu dem Thema der Mensch als Glyphe der Weltentwicklung. Also das sollte man nicht auslassen, da müssen wir weiter tun. Und dann etwas, was ich mir auch gedacht habe, was wir machen müssen. Es ist jetzt die Jahreswende der 2012, 2013, bezieht sich aber auf 1912, 1913. Und da wurde ja bekanntlich die Anthroposophische Gesellschaft gegründet, die erste Anthroposophische Gesellschaft. Und wir haben das ja auch bei uns drinnen, das 1913. Es gab ja dann später, also zu Weihnachten 1923, eine Neugründung, diese sogenannte Weihnachtstagungsgesellschaft, die jetzt, von der sich in einer gewissen Weise die jetzige Anthroposophische Gesellschaft die große ableitet. Aber ich denke, es ist Zeit, also ein bisschen eine Betrachtung auch zum Wesen und zur Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft überhaupt zu machen und das auch ein bisschen zu riskieren, wobei einfach wirklich schauen möchte, weniger mich in Kritiken zu verlieren allein, sondern vor allem den positiven Aspekt zu suchen, also wie kann man anthroposophische Gesellschaft heute machen? Wozu ist sie überhaupt gut, wenn man kann Anthroposophie sehr gut betreiben, ohne dass sie in der Gesellschaft, wir können sich ein paar Leute zusammenfinden und sagen, wir betreiben Anthroposophie, wozu brauche ich da eine Gesellschaft? Also es ist eine Frage, warum muss man das auch institutionalisieren und in welchem Verhältnis steht das also zur eigentlichen geistigen Arbeit? Und ich denke, das ist auch einer Betrachtung wert. Dafür habe ich zwei Abende reserviert und habe einmal angekündigt, sie auch in der Einmannschule drüben im Festsaal. Vielleicht ist das könnte das sein. Und zwar, wenn man gedacht hat, vielleicht stoßen da andere dazu für das Thema. Also es macht es dann noch heiklicher natürlich. Weil, ich weiß nicht, ihr kennt die Hintergrundgeschichte und teilweise noch nicht so, aber es gab jahrzehntelang also erbitterte Kämpfe zwischen der Landesgesellschaft, die mit Dornach verbunden ist, und unserer Gesellschaft. Wir sind also nicht eigentlich Teil der großen anthroposophischen Gesellschaft, sondern es ist so, dass also nach dem Zweiten Weltkrieg in der Nazizeit war ja die anthroposophische Gesellschaft sowohl in Deutschland als in Österreich verboten, in der Schweiz natürlich nicht, dort konnte sie weiter bestehen, aber bei uns namentlich war sie verboten, in Deutschland auch. Und es ging dann nach dem Zweiten Weltkrieg um die Neugründung und unser Dr. Rösl Maidan hat sie dann sehr schnell also das neu begründet und ist also halt zu den Alliierten, namentlich zu den Russen hingegangen, weil das halt in der Russenzone war, die waren zuständig. Und hat also geschaut, dass das möglich wird, das neu zu begründen. Und das ging auch und hat funktioniert, aber es haben sich dann viele Anthroposophen in Wien und in Österreich dagegen gestreift und da gab es also riesige Konflikte. Das hat dann ziemlich im Hintergrund auch, also erstens natürlich, dass der Rösl war ein sehr streitbarer Mensch ein sehr korrekter und sehr wahrheitsbezogener Mensch und es gab und manche Anthroposophen, die halt auch mit dem Nazi-Regime sich irgendwie so ein bisschen arrangiert haben oder halt geschaut haben, dass sie halt auch gut durchkommen und das solche Leute mit Nazi-Vergangenheit durften aber dann nicht in einen Verein sich organisieren an führender Stelle. Das heißt, die waren dann ausgeschlossen sozusagen de facto und das hat ihnen nicht passt. Und naja, und da hat es viele Verwicklungen gegeben. Außerdem gab es in Dornach zu der Zeit auch heiße Kämpfe, der Nachlassstreit um das Werk Rudolf Steiners. Damals lebte Marie Steiner noch, also die Gattin, die Universalerbin von Steiner war also namentlich auch der hinterlassenen Schriften. Und es kam aber dann zu einer totalen Auseinandersetzung mit dem Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft, weil die sozusagen die Schriften eingefordert haben für sich, haben gesagt, also wir haben das Recht, damit umzugehen und zu machen, wie wir glauben. Und der Rösl hat sich aber auf die Seite der Marie Steiner dann gestellt, vorhin schon der Vater vom Rösl und er selber dann auch. Na, und damit war der Bruch also manifestiert. Und dann ist es jahrzehntelang, gab es Streitereien. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Also es ist auch einfach eine andere Generation jetzt da. Und diese arisante Maus sind also in dem Sinne also nicht mehr da. Es ist einfach schon auch eine neue Generation, namentlich im Vorstand nachgewachsen, mit der man doch, sage ich mal, in einem freundschaftlichen Verhältnis stehen kann. Also man muss nicht unbedingt immer kämpfen. Günther schüttelt den Kopf, schwankt.
Das war unbewusst, das Schütteln. Aber wir wollten anmerken zu der Aufgabe unserer Gesellschaft von 1913. Das Wichtigste in unserer Zeit ist, außer dem Stand der allgemeinen Anthroposophie zu pflegen, vor allem die Zeitgeschehnisse einzubinden. Das ist so eine Priorität und wenn das nicht geschieht, dann ist unsere Gesellschaft auch nutzlos. In Zukunft, weil sie niemand braucht. Das heißt, wir müssen eine zweite Schiene unbedingt pflegen. Und das
ist so ist es, ja. So ist es. Also eben, das möchte ich aber eben auch betonen, also dass wir, wenn man jetzt also diese Konstellation mit den beiden Gesellschaften betrachtet, es kommen aber jetzt auch keine Wünsche im Großen und Ganzen, es uns irgendwie einzugliedern oder zu schnappen, und das würde auch für beide Teile keinen wirklichen Sinn machen. Also es gibt die große Gesellschaft, die Anthroposophie macht, es gibt uns, die Anthroposophie machen, und wo es möglich ist und sinnvoll ist, arbeiten wir zusammen. Und weil, ich meine, es ist sicher notwendig, dass Anthroposophen insgesamt dann einen Strang ziehen. Ich meine, also es kann nicht sein, dass die Hauptaufgabe dann besteht, dass man sie befädet gegenseitig. Und das gab es leider Gottes innerhalb auch der großen Gesellschaft selber mehr als genug. Also es gab mehr.
Einen dritten Standpunkt hineinbringen. Ja. Und zwar denke ich, dass es nichts Sozialeres gibt als die Anthroposophie als Geisteswissenschaft, weil meiner Ansicht nach als Einzelner, ja, kann man dieses Werk nicht erfassen.
Ja, ja, natürlich.
Das, glaube ich, ist das Wesentliche. Ja. Aus dem heraus ergibt sich schon das Soziale und auch die Notwendigkeit, mit dem anderen auszukommen und zusammenzuarbeiten.
Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Also der leise Haken an der Geschichte ist nur da, was auch ein sehr auffälliges Symptom ist, was aber nicht nur jetzt die anthroposophische Gesellschaft betrifft, sondern überhaupt also Gesellschaften oder Vereinigungen geistig strebender Leute betrifft, dass da interessanterweise, sollte man denken, na, die sollten doch so weit sein, dass gerade da das soziale Miteinander besonders gut funktioniert. Und das Symptom ist, dass es besonders schlecht funktioniert. Also mindestens so schlecht wie in äußeren Gesellschaften, oft noch schlechter. Und das hängt einfach damit zusammen, also eine der Wurzeln ist, dass jedes geistige Streben Seelenkräfte verstärkt. Das ist ja der Sinn, also dass die seelische Kraft gestärkt wird. Nur das Peinliche ist, es wird alles gestärkt, auch die negativen Eigenschaften. Das heißt, wenn man nicht mit vehementer Kraft an der Bewältigung dieser negativen Eigenschaften, die wir halt eben alle auch haben, da dürfen wir uns keine Illusion hingeben, die werden auch verstärkt und Dinge, die im normalen Alltagsleben, wenn man nicht so besonders intensiv geistig strebt, ganz harmlos sind und halt kleine Marotten vielleicht sind oder sonst was, aber im Grunde was Alltägliches sind, können zu einer gewaltigen Stärke anwachsen und die sind ein immenser sozialer Sprengstoff dann in der Ding drinnen. Und das hat sich bereits zu Steiners Zeiten gezeigt, dass immer wieder gewaltige Unruhen in der Gesellschaft drinnen waren. Und eben so weit, dass er sich entschlossen hat, im 1923 zu Weihnachten mit der Weihnachtstagung eine neue Begründung zu versuchen, also das Ganze ganz anders aufzuziehen, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Und Steiner hat sich bis dahin eigentlich herausgehalten aus der anthroposophischen Gesellschaft. Er hat zwar seine Vorträge gemacht, er war sozusagen der geistige Lehrer, wenn man will, der Gesellschaft, aber er hatte überhaupt keine Funktion. Er war nicht etwa Vorsitzender oder nicht einmal Mitglied. Er war nicht einmal Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft. Er hat gesagt, ich habe meine Aufgabe darin, also dieses Geistesgut hereinzubringen, und die anthroposophische Gesellschaft hat die Aufgabe, sozusagen das äußerlich zu verwalten, die Dinge zu organisieren und so weiter. Also mehr eine Sache des Organisatorischen, und ich gehöre dem nicht an. Also das müsst ihr sozusagen selber machen. Hat aber nicht funktioniert. Also es gab Mord und Totschlag drinnen und Intrigen und was Gott was, Diffamierungen und sogar so weiter, also dass man Steiner total angegriffen hat und also es ist ja gar nicht so, das heißt nicht, ja, bei außen sagt man so leicht, nein, die folgen ja alle nur dem Steiner und beten nach, was der sagt, also in der Praxis war es überhaupt nicht so, sondern es gab oft totale Widerstände und Unterstellungen der schlimmsten Art, weil halt das auch zusätzlich noch ein Phänomen ist, dass halt so geistig strebende Bewegungen oder Gruppierungen immer auch eine ganze Menge, ich sag's einmal ganz direkt, Spinner anziehen, die sich halt irgendwas einbilden und die vielleicht sogar irgendwelche Visionen haben, die aber völlig abstrus sind und die glauben, sie müssen sich dort damit unbedingt zur Geltung bringen und dann irgendeinen Führungsanspruch oder irgend sowas geltend machen, und da sind also sehr viele sehr ungesunde Dinge passiert. Also im Grunde gab es also wahnsinnig viele Gruppierungen, immer die total ihr eigenes Süppchen gekocht haben und immer genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was die Intention Steiners war. Und so hat er dann im 1923 im Grunde die Bürde auf sich genommen, zu sagen, gut, es geht nicht, jetzt übernehme ich selber die ganze Sache. Ich übernehme also den Vorsitz der ganzen Gesellschaft, bestimme oder nehme einen Vorstand, der mir geeignet erscheint, und versuche mir das jetzt in die Wege zu leiten. Das heißt, er hat sein persönliches Schicksal mit dem Schicksal der Gesellschaft eigentlich verbunden. Mit hohem Risiko auch, weil sehr wohl damit durch die ganzen Schwierigkeiten, die halt in der Gesellschaft drinnen waren, sehr leicht also die Gefahr bestanden hätte, dass also er einfach zu seinen geistigen Forschungen nicht mehr kommt und dass also das Tor der geistigen Welt eigentlich zugeht, weil er jetzt seine Kräfte für ganz was anderes verwenden muss. Das war absolut nicht der Fall. Er konnte also gerade in diesen letzten Lebensjahren, also 1924 noch, war also eigentlich die Blütezeit seiner Tätigkeit. Da hat er wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet. Ich meine, er hat es dann durchgehalten bis zu Michaeli 1924 und dann ist er im Grunde zusammengebrochen, wobei es also noch zwischendurch Giftanschlag und alles Mögliche gab. Also so weit ging das und man vermutet, dass das sehr wohl aus den eigenen Reihen kam. Also es gibt nicht nur glänzende Seiten bei der ganzen Geschichte. Und dann, also nach dem Tod Steiners, hat es natürlich erst recht begonnen. Und natürlich ist auch eines klar, das ist schon ein bisschen ein Vorgriff jetzt dann auf diese Vorträge über die Gesellschaft, dass nach dem Tod Steiners man die Gesellschaft im Grunde nicht so weiterführen konnte oder hätte können, wie wenn er noch dabei war, weil das ganz andere Voraussetzungen sind. Da war also immenser Sprengstoff drinnen, also der Vorstand hat sich im Grunde mit der Zeit im Laufe der Jahre dann selber auseinandergesprengt, also sie haben sich dann teilweise gegenseitig ausgeschlossen und die Marie Steiner haben sowieso dann ausgedrängt und also wüst. Ich meine auch dadurch, es hängt natürlich auch damit zusammen, das ist jetzt auch noch ein Hintergrund, dass in der anthroposophischen Gesellschaft, wie in jeder geistig strebenden Gesellschaft, wie in jeder sozialen Gemeinschaft überhaupt, Menschen drinnen sind, die aus ganz verschiedenen karmischen Strömungen kommen, die oft in der Vergangenheit einander feindlich gegenübergestanden sind. Gerade im Mysteriendrama im zweiten kommt es so deutlich raus, also was da die Tempelritter gibt einerseits und andererseits die kirchliche Strömung, die ja durchaus auch eine richtige und wichtige geistige Basis hatte bei den Scholastikern und so, und die aber total entgegengesetzt irgendwo waren und die aber jetzt in sowas wie der anthroposophischen Gesellschaft vereinigt sind und da aufeinander prallen sozusagen wieder. Und eigentlich also den Zugang zum Geistigen aus ganz verschiedenen Ecken heraus suchen und jeder, der ein bisschen mitbringt, naja, ich habe recht, und der andere sagt, naja, ich habe recht, das ist aber leider genau das Gegenteil. Und man muss erst lernen, da den gemeinsamen Nenner zu finden, etwas Höheres eben zu finden, das diese Gegensätze überbrückt. Das ist eine riesige Aufgabe. Die Problematik ist insofern also noch stärker, als es zunächst einmal Steiners Wille war, dass die anthroposophische Gesellschaft, die zunächst, also bis zu dieser Weihnachtstagen 1923, einfach eine äußere Verwaltungsgesellschaft im Grunde war, dass er wollte, dass sozusagen auch das esoterische Gut, wenn man so will, das Geistige jetzt unmittelbar auch in das Verhalten, in das Gehabe, in die Struktur der Gesellschaft einfließt. Dass also eigentlich sozusagen anthroposophische Bewegung, das heißt dieses geistige Streben und der äußere Apparat dazu, wenn man so will, dass das nicht mehr zu trennen ist. Sondern dass das eine im anderen ist und was eine gewisse Berechtigung hat, weil wenn die Gesellschaft einfach eine Gesellschaft ist, die nach alten Muster funktioniert, und kann das in Wahrheit auf Dauer nicht gut sein. Also es muss eigentlich aus dem Geiste heraus belebt werden. Nur, es hat eben wieder den anderen Haken und jetzt in einer noch größeren Dimension, dass auch da dann drinnen all die negativen Impulse verstärkt werden. Weil was für den einzelnen Menschen gilt, gilt dann erst recht für die ganze Gemeinschaft. Und da kommen dann gewaltige Widersacherkräfte auch hinein. Und das heißt also, wenn man diesen Schritt riskiert, den Steiner eigentlich sozusagen als in letzter Sekunde riskiert hat, dass wirklich diese Vereinigung der geistigen Bewegung mit der äußeren Gesellschaft stattfindet, damit hat er auch riskiert, bewusst, er war sich dessen bewusst riskiert, dass eben damit aber auch ganz massiv verstärkte Widersacherkräfte hineinfuhrwerken werden in das Ganze. Eben, und das in einer Situation, wo auch damals von außen ganz stark die Widersacherkräfte entgegengewirkt haben. Das heißt, man hat die Gefahr gehabt, dass sie von innen kommen und von außen. Also es gab gigantische Tendenzen, also von außen her auch, also von kirchlicher Seite zum Beispiel. Man hat dann eh nicht so funktioniert, wie sie es gedacht haben, aber das war damals ganz stark. Heute ist es mehr in den Hintergrund gerutscht, deswegen, weil sie einfach durch diese Selbstlähmung der Gesellschaft, die lange Zeit stattgefunden hat, durch diese inneren Kämpfe, die Gesellschaft nicht die Bedeutung in der Welt gewonnen hat, die sie eigentlich haben sollte und haben müsste. Also davon sind wir weit weg und darum ist die äußere Gegnerschaft im Moment zumindest auch relativ zahm, weil sie es nicht zu fürchten hat einfach. Und nicht, dass ich jetzt will, dass uns alle fürchten müssen, aber jedenfalls müsste natürlich, also wenn die anthroposophische Gesellschaft Sinn machen soll, dann müsste sie wirklich mit der Zeit wirklich ein Kulturfaktor werden. Also sie ist jedenfalls alles andere oder ist alles andere gedacht als irgendeine sozusagen abgeschiedene Geheimgesellschaft oder sonst irgendwas, wo halt ein paar Leute im Verborgenen ihren geistigen Bestrebungen nachgehen, sondern es ist etwas, was mit die Welt verändern soll. Es wird sicher nicht der einzige Faktor sein, aber der mit die Welt verändern soll. Jetzt unsere Welt hier. Was schon einmal bedeutet auch, dass man mit dem, was Steiner an geistigem Gut sozusagen hinterlassen hat durch seine Schriften und Vorträge und so weiter, dass man das in einer Weise weiterdenken muss, wie es unserer Zeit angemessen ist. Das heißt, wenn ich Anthroposophie jetzt so treibe, dass ich im Grunde so Steiner ununterbrochen zitiere, wie es vor 90, 100 Jahren der Fall war und damit klug schwätze und nicht weitergehe, dann wird das nicht genügen. Das ist auch etwas, was leider zu viel immer noch der Fall ist. Das ist also so eine Art ich nenne das immer so anthroposophische Theologie wird. Das heißt, es gab einmal die Offenbarung, sprich Steiner hat seine Schriften und Vorträge gegeben und jetzt wird darüber diskutiert, wie die auszulegen sind und damit erschöpft ist. Ich meine, dann sind wir in der Situation, in der die Kirche ist, da gab es halt einmal die Offenbarung, die ist in der Bibel festgehalten und seitdem wird darüber diskutiert, wie das auszulegen und anzuwenden ist. Und das ist etwas, was bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt war, bis zum Ablauf des Verstandes-Segen-Zeitalters, das heißt bis zum Ende des Mittelalters. Und das hat seinen Gipfelpunkt gefunden in dem, was die Scholastik hervorgebracht hat. Das heißt, nämlich daran wurde die Fähigkeit gebildet des Verstandes, etwas, was rein aus dem Geistigen kommt, mit unserem Verstand hier überhaupt denken zu können. Und das brauchen wir ja auch hier zunächst einmal. Und weil wenn wir das, was Steiner gegeben hat, entgegennehmen, müssen wir mal unseren Verstand, den wir zunächst einmal haben, so biegsam und so lebendig machen, dass er überhaupt fähig ist, das einmal nur zu verstehen. Nicht, dass das ein völlig spanisches Dorf bleibt. Dazu kommen muss, und das deutet sich natürlich auch schon damit an, dass also eben mit der Gesellschaft sich die Bewegung verbindet und eigentlich dieses Geistesgut da einfließt, es muss mit der Zeit kommen, dass man wirklich mehr zu einem wirklich esoterischen übergeht, aber jetzt nicht so im schwindsüchtigen Sinn, wie es oft gemacht wird, sondern in dem Sinn, dass ein wirkliches Erleben dieser geistigen Tatsachen dazukommt, das bitte noch lange nicht Hellsehen oder so etwas ist. Es gibt sehr viele Zwischenstufen dort, aber es ist also die Zeit mehr als überfällig, wo es vom bloßen gedankenmäßig, von der bloßen, nämlich verstandesmäßig gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Werk Steiners oder mit der Geisteswissenschaft weitergehen muss zu einem wirklichen Erleben. Wenn es aus dem nicht geschöpft wird, dann ist die Anthroposophie tot. Dann ist sie tot. Dann passiert dasselbe, was mit der Kirche jetzt passiert, wo es eben auch nicht mehr im Grunde angemessen ist, bei dem Stehen zu bleiben, die Offenbarung der Vergangenheit auszulegen. Damit wird kein Impuls mehr für die Zukunft gegeben. Damit kann ich sozusagen das Vergangene kommentieren und festigen, aber es entsteht kein schöpferischer Impuls für die Zukunft. Das heißt, es entsteht eine Art Ultrakonservatismus und der liegt zum Beispiel in der Kirche drinnen. Systembedingt drinnen. Und daher ist es eine Illusion zu glauben, die Kirche könnte sich modernisieren oder bewegen. Wenn sie das tut, dann löst sie sich auf und entsteht was anderes. Aber sie ist, und da ist ganz egal, welcher Papst da oben sitzt, da kann ein ultraprogressiver Papst oben sitzen, er hat keine Chance. Er hat keine Chance, weil das ganze System einfach darauf aufgebaut ist. Und das ist auch klar, die Offenbarung ist abgeschlossen, ist fertig, das ist das Nächste. Jetzt haben wir mehr als 2000 Jahre Theologie, die das ausgelegt hat. Das heißt, es ist eh schon so ziemlich alles ausgetüftelt, was man dazu überhaupt sagen kann und festgelegt und 10.000 Mal umgewendet. Was soll man daran noch ändern? Es gibt keinen Grund, irgendwas zu ändern dran. Weil es ist alles erfasst eigentlich im Grunde. Und das heißt, man kann nichts anderes sagen, so muss es jetzt im Grunde bis zum Erdenende bleiben. Das wäre eigentlich die Fortsetzung. Und Also dieser Geist steckt da einfach irgendwo drinnen und der darf aber auf keinen Fall also in die Anthroposophie hineinkommen, weil die ist auf jeden Fall zukunftsorientiert. Damit will ich jetzt das Kirchliche nicht absolut verteufeln oder so, also mich bitte da nicht misszuverstehen, weil sonst tue ich gleich wieder da schüren, also die Auseinandersetzungen mit der Kirche, das will ich eigentlich gar nicht. Eine gewisse Berechtigung liegt immer darin, ja auch das Alte zu bewahren, weil man kann auch so sagen, ja, wir müssen in die Zukunft und neu gestalten und umgestalten, aber wenn man da gleich am Anfang alles, was bisher da war, zerbröselt, dann verliere ich den Boden unter den Füßen, also das Alte trägt mich ja auch und es ist gut, auf einem festen Stein an einem Boden zu stehen, ist besser als im Sumpf zu stehen, wo ich versinke. Also es hat eine Aufgabe. Es hat eine Aufgabe, uns zu stützen, solange bis das Neue kräftig genug geworden ist, um selber tragfähig zu werden. Und also das heißt, ein Optimum im großen Sinne wäre, dass auch da eine Brücke sich irgendwo bildet, wo man erkennt, dass beides eine gewisse Berechtigung hat, beides notwendig ist, ja, überhaupt insofern notwendig, als man auch denken muss, die Menschen auf der Erde stehen nicht alle auf der gleichen geistigen Entwicklungshöhe. Das soll jetzt kein Vorurteil schüren oder irgend sowas, sondern das ist eine menschheitliche Notwendigkeit sogar, dass es eben Menschen gibt, die noch sehr alte Kräfte bewahren, die wir bis zum Erdenende eigentlich noch brauchen. Und dazu müssen Menschen da sein, die diese Kräfte hüten eigentlich. Und sie hüten dadurch, dass sie nicht jetzt voranpreschen in diese Zukunftsentwicklung hinein und dadurch nämlich gerade notwendigerweise die alten Kräfte auslöschen müssen. Man muss sie loswerden. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen geistigen Schulungsweg gehe, ganz aus dem Ich heraus, dann werde ich mit der Zeit die alten Naturkräfte, ein altes Naturheilsehen oder so, das ich vielleicht noch habe, verlieren müssen. Das geht nicht. Ich kann nicht das eine haben und das andere gleich dazu nehmen. Ich muss erst das eine loswerden und komme auf einen Nullpunkt an und dann geht es mit was Neuem bergauf. Und das heißt, es muss aber in der Menschheit Leute geben, ganze Volksgruppen geben, die diese alten Kräfte noch bewahren, weil wir sie auch noch brauchen. Und das wäre fürchterlich, wenn das alles mit Anschlag weggewischt wäre. Und es kommt darauf an, dass das im richtigen Gleichgewicht wird. Und je weiter die Menschheitsentwicklung geht, desto mehr driftet es aber sogar auseinander. Es gibt also Menschen, die noch ganz alte Kräfte haben, die eigentlich noch fast in der alten Atlantis irgendwo wurzeln. Und es gibt Menschen, die unserer Zeit schon voraus sind. Um ein Jahrtausend vielleicht in Wahrheit. Und also die eigentlich im Grunde schon mit ihren Fähigkeiten in der nächsten Kulturepoche drinnen stehen. Und Anthroposophie ist etwas, was zumindest in diese Richtung zielen soll, also zumindest sehr stark diese nächste Kulturepoche bereits vorbereiten soll. Aber indem sie Rücksicht nimmt auf das, was jetzt konkret da ist, natürlich als Ausgangspunkt. Aber jedenfalls darf sie nicht werden, also versteinerte Theologie sozusagen. Ich meine, der alte Witz mit Versteiner und Versteinert, der ist ja leider Gottes vielfach nur allzu wahr. Das ist schicksalhaft fast irgendwo. Also das sind viele Aufgaben zu bewältigen und es ist also höchste Zeit eben, dass die anthroposophische Bewegung und die anthroposophische Gesellschaft es schafft, zu einem Kulturfaktor zu werden, dann das ist eigentlich der einzige Weg, um dieses Geistesgut, das da gegeben ist durch die Anthroposophie und das die Anregung gibt, eigentlich durch das Ich jetzt wirklich ganz selbstbewusst Geistiges hereinzuholen, um das wirklich in der Welt zu stärken, als Zukunftsimpuls, der die Entwicklung vorantreibt. Wenn nicht, wird dieser Impuls also zumindest starke Einbußen erleben. Natürlich kann es trotzdem einzelne kleine Zirkel geben, die was tun und das hat trotzdem eine geistige Wirkung in die Welt hinaus. Aber sie ist natürlich niemals in dem Maße möglich, wie wenn wirklich sich da eine ganze große Gemeinschaft bildet, die innerlich verbunden und auch innerlich organisiert ist, strukturiert ist irgendwo. wo das also wirklich sozusagen sich zu einem richtigen Organismus gestaltet, dann ist natürlich die Wirkungsmöglichkeit eine ganz andere. Und sicher, ich meine, ein paar einzelne ernsthafte Anthroposophen, die es wirklich tun im geistigen Streben, bringen schon alleine einen ganz gewaltigen Impuls, aber dass das wirklich, wirklich entscheidend die Welt verändert, dazu brauchen wir eben diese größere Dimension. Und ich denke, dass unsere Tage da schon sehr entscheidend sind, ob das zustande kommt oder nicht. Oder ob es dann vertrocknet zu irgendeinem veralteten Instrument, einfach das keinen Biss für die Zukunft hat. Und dann wäre es das Beste, es löst sich möglichst schnell auf. Dann ist es wenigstens kein Hindernis. Also, aber das ist jetzt schon ein bisschen ein Vorgriff eben zu diesen Weihnachtsvorträgen. Ich habe es bewusst dazu zu Weihnachten gehalten, weil auch, das ist auch interessant und ja natürlich nicht zufällig, dass sowohl die erste anthroposophische Gesellschaft, also 1912, 1913, dass die zur Weihnachtszeit gegründet wurde. Also der erste Impuls war so am 28. Dezember und dann bis so der ganze Gründungsprozess vollzogen war, das bis in den Februar oder so 1913 hineingedauert. Aber der Startimpuls war also in den Heiligen 13 Nächten auf jeden Fall 1912 drinnen. Und auch dann diese Erneuerung, die Steiner angedacht hat, von 1923 auf 1924 jetzt, also war eben auch der Startpunkt gesetzt, eben während der Weihnachtszeit, während der Weihnachtstage. Also, und da ist aber dann auch im Februar zum Beispiel, also als dann wirklich die äußere, wie soll ich sagen, schriftliche, aktenkundige Festlegung der Gesellschaft passiert ist, da ist einiges also dann schon komplett schief gegangen. Also, was mittlerweile eh öffentlich bekannt ist, war über lange die Decke darüber gebreitet wurde, dass eigentlich gar nicht in Wahrheit dann offiziell diese Weihnachtstagungsgesellschaft amtlich beglaubigt wurde, sondern ganz was anderes, nämlich der Bauverein des Goetheanums, der plötzlich zur anthroposophischen Gesellschaft wurde. Mit ganz anderen Statuten, mit einem ganz anderen Hintergrund, eigentlich einer ganz anderen Aufgabe und natürlich einer ganz anderen Geistigkeit, die auch hineingekommen ist. Weil Steiner war zu dem Zeitpunkt schon schwer krank, also ins Krankenlager gefesselt und konnte da also nicht mehr aktiv teilnehmen an diesen Dingen und war es natürlich auch vermieden, ihn da so genauer einzuweihen, was da wirklich passiert. Und solche Dinge, das kannst du halt auch als Eingeweihter im Krankenlager nicht so kontrollieren, dann das geht nicht. Und vor allem, weil es auch in der Verantwortung dieser Menschen lag dann und da ist halt manches nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Das aus verschiedensten Gründen, aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Gehen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben uns ja jetzt lange Zeit über 86 Vorträge, heute ist der 87. 86 Vorträge haben wir zu dem Thema schon hinter uns, schon eine ganze Menge. Naja, 7 Schöpfungstage haben wir absolviert, 7 Semester, das sind 3,5 Jahre. Also es ist eigentlich schon, und da haben wir jetzt einmal ein bisschen was dazu gesagt, da könnte man wahrscheinlich noch 30 Jahre drüber reden, aber so viel Zeit haben wir nicht, das geht sich nicht mehr aus. Wir haben uns also damit beschäftigt, eben diese 7 Schöpfungstage zu betrachten, zu schauen, wie es in dem Verlauf das Menschenwesen herangebildet wird, bis schließlich also am 6. Schöpfungstag er wirklich als äußeres Wesen hervortritt, wobei äußeres Wesen noch sehr mit Vorsicht zu sagen ist, denn wir haben ja immer sehr deutlich gemacht, dass eigentlich dieses erste Kapitel der Genesis schildert Vorgänge in der Seelenwelt. Es geht also darum, dass Prozesse, Gestaltungen geschildert werden, die in der Seelenwelt passieren. Also wenn man so will, wird sogar geschildert aus der Perspektive der Elohim, was die seelisch im Laufe der Schöpfung, des Schöpfungsgeschehens erleben. Das ist also der Blickpunkt, der da geschildert wird. Und das heißt nicht, dass nicht schon äußerlich trotzdem auch etwas passiert. Also es passiert schon gleichzeitig auch etwas in der Ätherwelt, es passiert sogar etwas schon ein bisschen in der physischen Welt. Und am sechsten Schöpfungstag, wenn der Mensch hervortritt, das heißt als seelisch geschlossenes Gebilde einmal zunächst dasteht in der Seelenwelt, so bedeutet es zugleich äußerlich, dass sogar die erste zarte Form seines physischen Leibes da ist, allerdings als reine Wärmestruktur, als reiner Wärmeleib. Das heißt, was wir physischer Leib nennen, ja, man müsste sich vorstellen, es ist so in etwa, wenn wir von unserem Körper jetzt alles wegnehmen würden, also das Feste, die Knochen, das kommt alles weg, es kommt das Wässrige weg und wir sind ja bestehend zu einem hohen Anteil aus Wasser, also 70-80% des Menschen sind wässrig eigentlich im Grunde, so solid fest sind wir ja gar nicht, obwohl sich so äußerlich so angreift. Ich finde das immer so beeindruckend, der Karotte, die da so hart ist, wenn man reinbeißt, die besteht so 99% aus Wasser. Und der Rest, nur der 1% ist so was halbwegs Festes und trotzdem ist sie beinhart. Einfach durch die Struktur, die drinnen ist, wie die Zellen aufgebaut sind und wie genial das innerlich gebaut ist, kriegt es trotzdem diese gigantische Härte. Aber das meiste ist Wasser. Das heißt, die Karotte ist wässriger als das Meerwasser, weil das Meerwasser hat immerhin 3% Salz, also das, oder über 3%. Das heißt, es ist nur 97% Wasser. Aber die Form macht es aus, die Form, wie es gestaltet ist, durch die Wirkung der ätherischen Kräfte, die das Ganze bauen letztlich, die dahinter stehen. Also das müssen wir also weg, wir müssen auch das Wässrige weg, also das Feste ist weg, das Wässrige ist weg. Ja, was haben wir noch? Atemluft, Luft ist in uns, das denkt man uns auch noch weg. Also jetzt ist schon weg, der ganze Blutkreislauf zum Beispiel, das ist weg, die ganzen Säftebewegungen im Darm und so, das ist alles weg. Die Atemluft ist weg, die Atmungsbewegung ist weg. Es bleibt noch über die Wärme, die wir jetzt in der Blutwärme haben. Wir sind ja nicht, haben ja nicht die Temperatur der Außenwelt einfach, sondern wir haben innerlich eine relativ konstante Temperatur von ungefähr 37 Grad, aber differenziert bei den einzelnen Organen. Wir sind also eigentlich auch ein gestaltetes Wärmewesen, das halt da getragen wird, jetzt durch das Luftelement, durchs Wasserelement, durchs Erdelement, aber diese denken wir uns alle weg, Erde, Wasser, Luft denken wir uns weg und es bleibt nur das Wärmehafte über. Dann haben wir so ungefähr ein bisschen ein Bild davon, wie dieser Mensch jetzt am sechsten Schöpfungstag dasteht, das Ganze allerdings jetzt noch in riesigen Dimensionen. Weil es ist noch nicht der einzelne Mensch wie wir jetzt, sondern es ist ein Mensch, der, also es ist noch der Adam Katmon eigentlich, der gebildet wird und der zu dem Zeitpunkt der zumindest also die ganze Erde mit ihrem näheren Umkreis umfasst. Das alles ist Mensch. Also das heißt, der ganze Wärmekörper, der dieses Erdgebiet umfasst, das ist jetzt der Mensch. So groß ist er und so fein gebaut ist er, dass man eigentlich noch gar nicht sagen kann, dass das was Stoffliches ist, so richtig. Aber es ist immerhin schon physische Wärme. Bis zu dem ist es schon verdichtet. Also der Mensch ist da in Form von Wärmeströmungen, wenn man so will. Und äußerlich gibt es zu diesem Zeitpunkt auch schon das Luftelement, aber der Mensch ist damit noch nicht belastet. Zu dem Zeitpunkt, dass der Mensch also das Luftelement in sich aufnimmt, das haben wir heute schon gelesen. Bis dorthin sind wir gekommen. Nämlich, was dann heißt, also Jahwe, also Adonai Elohim, auf der Seite Garten Eden unten. Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama vayipach be'apav nishmat chayim vayhi ha-Adam lenefesh chaya. Und Jahwe Elohim formte den Menschen aus dem Lehm des Erdbodens. Müssen wir uns dann noch einmal näher unterhalten, was damit wirklich genau gemeint ist. Ha-Adama, Ha-Adama. Der Erdboden ist das eigentlich. Und das Wort Adam kommt ja auch davon, also der aus dem Erdboden geformte. Und dann weiter, also Vayipach be'apav nishmat chayim, und blies ihm den, in seine Nase Nishmat, den Hauch des Lebens. Nishmat chayim, den Hauch des Lebens. Jetzt nimmt der Mensch das Luftelement auf, und Vayi ha'adam lenefesh chaya. Und jetzt ist da eine belebte Seele.
Also hängt die Seele mit der Luft zusammen.
Die Seele hängt mit der Luft zusammen, während dieses Wärmeelement hängt mit dem Ich des Menschen zusammen. Also dieser Moment, wo in der Schöpfungsgeschichte am sechsten Schöpfungstag geschildert wird, dass der Mensch geformt wird nach dem Bilde der Elohim, und zwar nach dem gemeinsamen Bilde der Elohim. Wenn dann wirklich der Mensch nach diesem gemeinsamen Bild hervortritt, beginnt was? Dann beginnt der Moment, dass die Elohim wirklich eben zu dieser höheren Gemeinschaft selber aufsteigen, die jetzt dann als Jahwe bezeichnet wird. Das heißt, sie bekommen jetzt ein höheres Gemeinschaftsbewusstsein, das sie vorher nicht hatten. Vorher waren sie eben sieben Elohim, die zwar zusammengearbeitet haben, aber die noch nicht zu diesem höheren Gemeinschaftsbewusstsein zusammengefunden haben. Was man sich so vorstellen kann, wie, naja, wie eine Gruppe, wir sitzen da, wir betreiben geistige Streben in irgendeiner Form, und indem wir es eben gemeinsam, wie du das sehr, sehr richtig eben auf die Gesellschaft abbezogen hast, die anthroposophische, wenn wir es gemeinsam tun, gibt es die Gelegenheit, dass etwas Höheres hereinkommen kann, als wenn jeder Einzelne zu Hause sitzt und halt allein seine esoterischen Übungen oder so etwas macht. Gewisse höheren Kräfte können nur herein, wenn das gemeinsam ist. Und dann entsteht auch ein gewisses gemeinsames höheres Bewusstsein. Wenn man sich das jetzt vielfach vergrößert und verstärkt vorstellt, ist es das, was passiert mit den Elohim, indem sie gemeinsam beschlossen haben, den Menschen zu formen. Und wozu ihm jeder seinen Beitrag liefert, und dadurch entsteht die Gelegenheit, dass etwas Höheres, Geistiges hereinkommen kann, und das ist dann eben dieses Jahwe-Bewusstsein. Und indem dieses höhere Gemeinschaftsbewusstsein entsteht, von dem aber jeder Einzelne der Elohim etwas mitnehmen kann, auch für sich, so wie wir dann auch hoffentlich was mitnehmen, wenn wir da gemeinsam arbeiten, jeder für sich, dann gibt das die Möglichkeit, in dem Maße, in dem man dadurch aufsteigt, unten sozusagen von den unteren Wesensgliedern etwas herzugeben, etwas hinzuopfern, weil ich das nicht mehr brauche. Weil so wie der Mensch aus bestimmten Wesensgliedern besteht, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und so weiter, so ist das auch bei den höheren Hierarchien, eben auch bei den Elohim der Fall. Und das unterste Wesensglied, so unglaublich und so unvorstellbar das ist bei den Elohim, ist das Ich. Das, was bei uns das Innerste und Höchste ist, wo wir uns gerade bemühen, das so richtig in Schwung zu bringen, ist bei den Elohim das Allerunterste, das Alleräußerste. Würde entsprechen sozusagen unserem physischen Leib. So eine kleine Randbemerkung, daher gibt es immer eine sehr interessante Beziehung gerade zwischen Ich und physischem Leib. Das ist ganz interessant, weil das... Nämlich, was passiert? Die Elohim opfern jetzt ihr Ich hin. Sie sind so weit, dass sie das hinopfern können. Für sich, für ihre eigene Entwicklung brauchen sie es nicht mehr, weil sie etwas Höheres dafür gewonnen haben. Und indem sie es hinopfern, wird das, naja, wie soll man sagen, der zündende Funke in diesem Adam Katmon, also in diesem erdumspannenden Menschenwesen, wenn man so will, zum eigenen Ich.
Das ist aber nicht die Seele.
Das ist eben nicht die Seele. Das ist nicht die Seele. Das, man muss eben sehr deutlich unterscheiden, und das wird heute viel zu wenig unterschieden, zwischen Seele und Geist. Geist ist das eigentlich schöpferische Prinzip, also das, was im Wesentlichen aus dem Nichts heraus etwas schaffen kann, im ersten Schritt etwas Seelisches schaffen kann. Aber das Seelische ist bereits etwas Geschaffenes und selbst zunächst einmal nicht Schöpferisches. Das heißt, es ist abhängig davon, dass aus dem Geistigen etwas hereinkommt und das Seelische durchformt und umformt. Umso reicher kann das Seelische werden. Das heißt, das ist im Kleinen der Prozess, der im Großen mit den Elohim und der Umgestaltung der Seelenwelt passiert. Wir sagten ja, diese ersten 6 Schöpfungstage spielen sich alle in der Seelenwelt ab. Aber nicht die Seelenwelt selber ist das Schöpferische, sondern die Elohim sind das Schöpferische, beziehungsweise das Geistige, das durch sie hereinkommt. Und das gestaltet und bildet die Seelenwelt. Wenn man so will, kann man sagen, das ist die Seele der Elohim. Die ganze Welt ist die Seele der Elohim, diese Seelenwelt nämlich. Und die gestalten sie. Aber das ist abhängig davon, dass eben dieser geistige Impuls hereinkommt. Sonst ist das Seelische von sich aus einmal nicht schöpferisch. Erst wenn es durch Schöpferische umgearbeitet wird, dann entsteht durch das Umarbeiten des Geistes selbst und so etwas, das dann sehr wohl eine schöpferische Qualität in sich hat und im Grunde aber eigentlich ein umgestaltetes Seelisches ist. Aber jetzt kommen wir noch, das ist jetzt zu verwirrend fast. Also das ist der Unterschied. Daher aber auch im Seelischen, insofern es eben ein Geschaffenes und nicht selber Schaffendes ist, das ist abhängig von dem Geistigen. Und wenn das Geistige in ihm nicht wirksam ist, dann erschöpft sich's entweder in dem, was es eben hat, und wenn es einen Zuwachs haben will, dann muss es ihn irgendwo, naja, ich sage einmal, rauben von außen. Das ist nämlich ein Prozess, der sehr wohl passiert, und in der Menschenwelt ganz besonders, damit man jetzt weniger das Äußere rauben, sondern dieses sich seelisch bereichern an den anderen, aber in einer unguten Hinsicht. Ich meine, wenn der andere nämlich etwas verschenkt, seelisch verschenkt, indem durch ihn das Geistige hereinkommt und er einfach Neues Seelisches produziert und neue Formungen hineingibt und das in die Welt hinein verströmt, das gar nicht nur für sich haben will, sondern das verströmt und der andere das aufnimmt, dann ist das was Gutes. Aber wenn ein Mensch sagt, das Geistige, das in mir nicht wirksam, ich bin nicht schöpferisch tätig, aber ewig in meinen Seelensumpf da zu sumpfen sozusagen in meinen eigenen, genügt mir nicht. Ich brauche eigentlich etwas, um meine Seele neu zu beleben und versuche das eigentlich aus der Seele des anderen herauszuziehen, dann ist das eigentlich so ein Art seelisches Schmarotzertum und das nimmt dem anderen tatsächlich etwas weg. Wenn der nicht selber gerade zufällig einer ist, der sehr viel geistig sehr, sehr produktiv ist und so in hohem Maße sind ja noch nicht so viele Menschen schöpferisch geistig produktiv, hier und da blitzt es halt einmal und das ist noch sehr wenig. Und
also auf welche Art und Weise nimmt der andere das gut auf? Das sind 2 verschiedene Aufnahmeweisen.
Naja, ich meine, das Tückische ist immer, ich meine, in jedem sozialen Kontakt kommt es immer zu einer gewissen Durchdringung des Seelischen der Menschen. Und zwar so, dass einmal der eine mehr wach ist, einmal der andere mehr wach ist. Also das eigentlich so von Atemzug zu Atemzug pendelt das. Wenn wir sprechen miteinander, im Gespräch miteinander sind, uns irgendwie austauschen miteinander, macht sich einmal der eine geltend, bringt seines und der andere ist jetzt passiv und nimmt es auf. Und umgekehrt. Das kann aber manchmal sehr aus dem Gleichgewicht geraten, sodass der eine vom anderen sehr viel mehr nimmt und heraussaugt, ohne im gleichen Maße etwas zu geben. Und dann stört das, also das Seelische höhlt das Seelische des anderen aus und der andere mästet sich sozusagen seelisch daran. Das ist was tagtäglich passiert. Beispiel, konkretes Beispiel aus der Literatur, Faust und Gretchen. Was fasziniert den Faust so an dem Gretchen? Gut, man kann sagen, ja, ein junges, fesches Mädel und sexuelle Begierde und das ist reizvoll. Und, aber das ist nur ein Teil der Ebene. Es ist nur ein Teil der Ebene. Die Reinheit und Unschuld ihrer Seele, die er nämlich nicht mehr hat. Weil er ist ja den Bund mit dem Mephisto eingegangen. Mit einer gewissen Berechtigung, weil wir alle den Bund mit den Widersachern eben auch eingehen müssen. Ist eine Illusion zu glauben, dass wir durchkommen ohne dem. Aber dadurch wird auch Seelisches in uns zerstört. Und er sucht dieses zerstörte Seelische, er sucht dieses Reine, dieses Unschuldige eigentlich. Und er sagt, dann kann ich ein Stündlein Brust an Brust und Seel in Seele drängen. Ganz wörtlich steht es in Brust an Brust, also äußerlich, halt körperlich, aber auch Seel in Seele drängen. Und eigentlich, er will diese reine Seele will er eigentlich haben. Und für das Gretchen, die noch ganz naiv ist und eigentlich noch diese ganze natürliche seelische Reinheit hat, die eben noch unverdorben ist, wo die Widersacher noch nichts zerstören haben können. Aber bei der das Ich noch gar nicht richtig erwacht ist, die ist dem schutzlos ausgeliefert. Das heißt, er saugt sie seelisch im Grunde aus und verdirbt sie dadurch auch charakterlich. Also er vergiftet sie jetzt eigentlich mit den Widersacherkräften, die er in seiner Seele tragt. Weil ein gewisser Austausch ist schon da. Ja, er lädt da gewisse negative, zerstörte Seelenkräfte, lädt er schon bei ihr ab. Und das was Positives saugt er heraus von ihr. Und das wird ihr eigentliches Verderben dann. Und das sind aber Dinge, die im Grunde tagtäglich passieren. Tagtäglich passieren. Wir kriegen es halt nicht mit.
Welche Elemente stärken das Ich, zum Beispiel im Fall Gretchens, was müsste sie machen, um das Ich so zu stärken, dass sie da nicht mit den Widersachern im Bund steht?
Naja, da müsste ich in der Waldorfschule gehen. Ich meine, in dem Alter ist es überhaupt noch sehr schwer, weil das Ich beginnt so richtig, nämlich zu erwachen, dass es so wirklich tätig auch wird, ja im Grunde erst so um das 21. Lebensjahr. Sicher ist es schon vorher irgendwo da und das Kind fängt an, so ab dem 3. Lebensjahr oder ein bisschen früher zu sich Ich zu sagen, aber so wirklich, dass das Kind da aus dem Ich heraus tätig sein könnte, ist noch lange nicht der Fall. Es sagt zwar, ich will das und ich will das, aber das ist, kommt nicht wirklich aus dem Ich heraus. Also was da sagt, ich will das und ich will das, da kommt es eigentlich viel mehr aus dem Astralischen heraus. Das heißt, es hat gewisse Begierden, das möchte ich haben, die Speise will ich haben oder das Spielzeug will ich haben. Das ist aber noch nicht Entscheidung des Ich. Und selbst wenn Kinder dann schon, weiß ich nicht, 9., 10. Lebensjahr oder so, wenn sie dann schon sehr altklug zu schwätzen beginnen, dann schwätzen sie das, was sie irgendwo übernommen haben und dann reproduzieren das irgendwo. Das klingt sehr gescheit und klingt eigentlich schon so, als wäre es eine freie Entscheidung aus dem Ich heraus. Und in der Pädagogik wird dann auch so, ja, man muss ja den Willen des Kindes respektieren und man muss ja vernünftig mit ihm reden und was es denn für Wünsche hat. Aber dann müssen wir sich aber bewusst sein, aus dem Ich kommt es noch nicht. Das ist also etwas anderes. Das heißt, das Kind braucht zu dem Zeitpunkt noch eine gewisse Leitung durch das Ich der Erwachsenen einfach. Das also diese Rolle eine Zeit lang übernehmen muss, so wie die Menschheit lange Zeit nicht reif dazu war, aus dem eigenen Ich heraus etwas zu tun und man sogar bei der Geistesschulung ganz streng darauf geachtet hat, das bisschen Ich, das schon da ist, zur Seite zu stellen, wenn man es geistig schult. Weil man eben das einzelne Ich noch nicht für reif befunden hat, mit diesen Kräften umzugehen. Und das war ganz richtig, weil das wäre Höllenritt im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Ich meine, da wäre man nur so in die Fänge der Widersacher gekommen, gegen die das winzig kleine Ich zu dem Zeitpunkt, das noch total verträumt ist, nicht die geringste Chance gehabt hätte. Und das wurde ersetzt dadurch, dass eine ganze Gemeinschaft von Priestern, von Opferpriestern um den Einzuweihenden herum waren, die diesen ganzen Einweihungsprozess geführt und geleitet haben. Also auch da, selbst die einzelnen hochentwickelten Priester konnten nicht, es konnte nicht einer kommen und das tun, sondern eine ganze Gemeinschaft hat das getan. Im Übrigen mit das auch ein Grund, ist jetzt ein bisschen ein Sprung, aber warum man den Christus verfolgt hat. Nicht wahr, bis zu dieser Zeit gab es noch alte Einweihungsmethoden, die auch die Hebräer kannten, die ihren Ursprung in den ägyptischen Einweihungen haben. Da gab es ja zum Beispiel den Tempelschlaf und wirklich der Pharao zum Beispiel, der eingeweiht wurde, wurde wirklich 3 Tage in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Und die Opferpriester haben das aber wirklich so genau kontrolliert, dass sie wirklich sozusagen auf die Minute genau den wieder aufgeweckt haben, bevor es zu spät ist, bevor er wirklich nicht mehr zurückkommen kann aus dem Reich des Todes eigentlich, das heißt aus dem Jenseits. Also man hat ihn im letzten Moment zurückgeholt und dann konnte er schildern, was er dabei erlebt hat, welche Imaginationen dort aufgetreten sind. Aber da war das Ich eben komplett ausgeschaltet und geleitet haben den Prozess eine ganze Priestergemeinschaft. Jetzt ist je mehr die Zeit gegen die Zeitenwende zugegangen ist, hat es immer weniger funktioniert. Weil sich eben die Menschheit weiterentwickelt, körperlich weiterentwickelt, seelisch weiterentwickelt, das Ich wird stärker, es lässt sich nicht mehr so leicht ausschalten, ist aber dann ein Störfaktor drinnen. Zunächst noch, weil so weit ist es auch wieder nicht, dass es schon selbst die Kontrolle übernehmen könnte, funkt aber schon sehr leicht hinein. Der Körper hat sich mehr verhärtet, wenn man so will, ist unlebendiger geworden in einer gewissen Weise. Das heißt, das Risiko bei dieser Einweihungsmethode wurde immer größer. Also das Risiko, dass einfach Störungen auftreten und dass im schlimmsten Fall der einfach nicht mehr aufwacht. Also das heißt, wirklich tot ist. Und das ist dann reihenweise passiert. Das ist reihenweise passiert. Also das heißt, dieser alte Einweihungsweg war nicht so harmlos. Und zur Zeit von Christi Erdenleben war es dann so weit, dass das eigentlich im Grunde fast nicht mehr funktioniert hat und auch die hebräischen Eingeweihten konnten das im Grunde nicht mehr. Und selbst wenn, ging es nur durch eine Gemeinschaft von Priestern. Also es ging niemals so, dass es ein Einzelner das einfach durchzieht und sozusagen was durchmacht, eine Totenerweckung. Nämlich, das ist es nämlich. Wenn da also von der Erweckung des Lazarus gesprochen wird, ist es im Prinzip nämlich ein Einweihungsvorgang nach dem alten Muster, der aber da funktioniert. Wobei da dieser Lazarus eben jetzt aber nicht durch Opferpriester oder auch nicht durch den Christus in diesen Zustand versetzt wurde, sondern der eigentlich dadurch, dass er so intensiv, also mit dem, was Christus hier auf Erden getan hat, mitgelebt hat, in diesen Zustand hineingekommen ist, weil er eigentlich selber so sich vertieft hat, dass einfach diese Lockerung der Wesensglieder stattgefunden hat, weil wenn man ins Geistige hineingeht, lockern sich einfach die Wesensglieder voneinander. Das geht so weit, dass die Lebenskräfte sogar sich beginnen herauszuheben. Das ist bei jeder geistigen Schulung der Fall. Und das ging bei ihm so weit, dass er wirklich in diesen todesähnlichen Zustand gefallen ist und aus dem konnte er aber durch den Christus auferweckt werden. Und zwar so, dass er dann tatsächlich also die Erlebnisse aus der geistigen Welt auch wirklich mitbringen konnte und er der eigentlich Einzige zunächst einmal ist, der so ganz intensiv schildern kann, wirklich die geistige Seite, die mit dem verbunden ist, was durch den Christus da jetzt passiert. Nicht wahr? Weil er ist überhaupt der Erste, der durch den Christus selber eingeweiht wird. Und das war aber natürlich für die hebräischen Priester, für die hebräische Priesterschaft, also ein Affront schlechthin. Nicht nur, dass es schon in der Priestergemeinschaft diese Einweihungsmethode nicht mehr zusammengebracht haben, ein Einzelner hätte es sowieso nie geschafft und jetzt kommt einer und kann das. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich meine, damit ist sozusagen fast dokumentiert, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Und das wollte man natürlich mit allen Mitteln verhindern und darum beginnt gerade dann mit der Erweckung des Lazarus so richtig die Verfolgung des Christus. Bis dahin ist das noch relativ harmlos alles. Und mehr Zustimmung als Ablehnung. Aber mit dem ist das Urteil gefällt. Also das darf nicht sein.
Also nur aus Neid eigentlich.
Im Grunde, ja. Im Grunde, ja. Im Grunde, ja. Und ich meine, halt auch immer mit dem Hinterton, ja, sie wollen aber doch das Alte bewahren und sie sehen jetzt, dass das Alte zerbricht im Grunde dran. Weil das bedeutet ja auch, also dass eigentlich die Aufgabe des Judentums sich insgesamt dann ändern muss, das noch ganz gerichtet war auf das Volks-Ich, die Volksindividualität eigentlich, noch nicht auf die wirkliche Bedeutung des einzelnen Ich, sondern ganz stark ist das Volks-Ich, mit dem eben Jahwe verbunden ist, der Jahwe, der da jetzt hervortritt. Und wenn das Einzel-Ich plötzlich bedeutsam wird, ist das eigentlich Sprengstoff dafür. Da ist vorbei zu sagen, das auserwählte Volk als Ganzes, sondern da kommt was völlig Neues hinein. Und die Priesterschaft hat mit Recht natürlich gesehen, also da kommt Unvorhersehbares auf uns zu. Also das entgleitet uns alles. Und das ist womöglich also sozusagen auch das Ende des jüdischen Volkes als auserwähltes Volk. Und interessanterweise, kurz danach beginnt das ja auch, also Zerstörung des Jerusalemer Tempels und so weiter, und die Diaspora der Juden dann so um 70 nach Christus, wo sie in alle Welt zerstreut werden und wo eigentlich diese jüdische Volksgemeinschaft beginnt sich aufzulösen und dann mühsam halt irgendwie noch am Leben erhalten wird bis heute, indem sie halt so einzelne kleine Zirkel bilden, wo man im Kleinen das versucht zusammenzuhalten. Und zwar indem man sich sehr streng abschottet von allem Äußeren. Also das ist eigentlich die einzige Chance, weil sonst hätte sich das also metamorphosiert, verwandelt einfach zu etwas anderem. Und man muss dazu sagen, dass natürlich in dem, was heute als israelischer Staat besteht, nichts mehr zu tun hat mit dem alten hebräischen Volk. Und das ist, also es funktioniert nicht einfach mit dem Israel, mit dem heutigen israelischen Volk sozusagen das alte Judenvolk wieder auferstehen zu lassen. Das nur weil ja heute eine gemeinsame Grenze rundherum ist. Das ist trotz allem bereits etwas ganz was anderes. Und natürlich in den meisten Juden, die sich also zu dem Glauben eben auch bekennen, ist das Judentum auch ganz was anderes geworden, bis halt auf die ganz ultraorthodoxen Kreise, die versuchen, die alte Zeit festzuhalten. Aber
das ist auch nichts Echtes mehr, oder?
Naja, es ist auch nichts Echtes mehr. Es ist, ich meine, man muss halt sagen, wie wir es am Anfang irgendwo gesagt haben, dieses, wie es auch die Kirche macht, dieses Festhalten an dem Alten, so ein Splitter von Berechtigung hat es schon immer in dem Sinn, dass alte Kräfte eben auch bis weit in die Zukunft hinein noch da sein müssen und irgendwo bewahrt werden müssen. Und das ist die Aufgabe halt kleinerer Gemeinschaften dann ist, solche Dinge auch weiter zu pflegen und lebendig zu halten. Also in dem Sinn hat es eine gewisse Aufgabe, aber es ist nicht das, was unbedingt in die Zukunft führt. Und bei den heutigen Israelis ist es aber trotz allem ein viel kleinerer Bestandteil, die orthodoxen sind und ein viel größerer Bestandteil, die das eigentlich überhaupt nicht interessiert, die einfach westliche Menschen sind wie alle anderen. Und viele Spannungen mit den Palästinensern hängen auch namentlich damit auch zusammen, dass da zwei Welten aufeinandertreffen, die ein paar Jahrtausende auseinander sind. Weil nämlich gerade die orthodoxen Juden und das was da bei den Palästinensern lebt, das ist eigentlich fast dieselbe Schiene in Wahrheit. Das ist eigentlich nur so das alte Stammesbewusstsein, das alte Gruppenbewusstsein irgendwo, wo das Gemeinschafts-Ich noch ganz wichtig ist und der Einzelne noch relativ wenig zählt, das ist eigentlich viel ähnlicher. Also es ist, man könnte ja sagen, das ist die Rivalität des Ähnlichen, wo zwei um denselben Platz streiten, vielleicht das, aber das ist etwas, was im Grunde total vorchristlich ist. Das heißt, es steht so in einer Zeit vor 2.000, 3.000 Jahren ungefähr. So innerlich. Und ich meine das aber bitte nicht abwertend. Eben immer im Hinblick auf den, dass alte Kräfte auch bewahrt werden müssen. Aber es bewahrt eben etwas, was im Grunde der aktuellen Entwicklung vor 2.000, 3.000 Jahren entsprochen hat. Und wenn das mit unserem modernen westlichen Denken zusammenprallt, wo das ganz auf den Individualismus oder auch Egoismus geht, dann diese drei Jahrtausende dazwischen sind fast nicht zu überbrücken, da fliegen die Funken. Das kommt dann natürlich im äußeren Wirtschaftlichen, die Israelis ziehen total davon, die anderen stehen und haben nichts und kommen mit dem nicht mit, können das nicht, ja sicher, Mercedes können sie auch fahren, aber reparieren sozusagen selber können sie eben nicht mehr dann. Das funktioniert, weil da das Bewusstsein einfach nicht da ist, oder es ist ihnen auch egal, sie haben nicht diese Genauigkeit oder so, ich meine das wieder nicht abwerten. Sie haben dafür immense Herzkräfte, also sind unheimlich herzliche Leute, die Palästinenser, und laden die sofort ein. Es ist jetzt schon, glaube ich, 20 Jahre her, wie ich in Israel war, und habe sehr, sehr viele sehr herzliche Leute, also gerade unter den Palästinensern, kennengelernt. Und ich habe das Glück gehabt, dass damals gerade kurze, ruhige Zeit war. Und ich war völlig naiv. Wir sind durch die Palästinensergebiete gefahren. Ich habe irgendwelche jungen Palästinenser mitgenommen im Auto bei Anhalter, überhaupt nichts. Und hat bestens funktioniert, fast überall sind wir eingeladen worden irgendwo und gleich essen. Und plötzlich waren gleich 20 Leute da hat wunderbar funktioniert. Also das sind Gemütskräfte da, die man also bei uns im Westen sozusagen nicht mehr findet. Die kann man mit der Lupe suchen. Also da ist auch viel zerstört worden und verloren gegangen einfach. Also, aber sie schaffen es damit nur sehr schwer, halt dem modernen Wirtschaftstreiben heute zu folgen. Das ist das andere. Ich meine, dort, wo sie einen Basar haben, da sind sie ihrem Element. Und da blüht es und gedeiht es und dort geht es ihnen auch gut. Aber es kann halt nicht die ganze Welt ein Basar sein, sozusagen. Das funktioniert nicht. Aber mit dem Rest kommen sie im Grunde nicht mit. Da fangen sie irgendwas an und die Israelis sind schon wieder 10 Kilometer weiter. Und das sieht man auch gigantisch an den Unterschied der Gebiete. Ich meine, du fährst einen Meter raus aus dem israelischen Gebiet ins Palästinensergebiet und das ist ein totes Land. Es ist ein totes Land, da glaubst du, da liegt Asche drüber und da sitzen sie dann irgendwo mitten auf dem Müllhaufen, kochen ihren Tee und sind eigentlich recht zufrieden damit im Grunde. Aber haben auch keinen Antrieb, das zu ändern irgendwo. Das liegt nicht in der Mentalität. Ich meine, sicher natürlich auch, dass durch den israelischen Einfluss und durch die Sanktionen und so weiter viel behindert wird, noch zusätzlich. Das kommt dann auch noch dazu, natürlich. Aber es ist einfach gar nicht so riesig die Mentalität da, jetzt mit Mühe und Schweiß, das trockene Land urbar zu machen und zu bewässern und das zu pflegen, dass das funktioniert, dass das halt plötzlich ein grüner Garten wird. Das lieber nehmen, was die Natur von selber bietet. Und wenn ich es jetzt extrem ausdrücke, und sie bietet halt dann nicht sehr viel dort. Also da treffen ja tausende Unterschiede aufeinander.
Die Israelis sind viel fortschrittlicher am Denken, also so.
Naja, im Großen und Ganzen ja. Es gibt diese natürlich ganz orthodoxen Juden, die aber im Grunde die Minderheit sind, obwohl sie natürlich schon politisch einen starken Einfluss haben, aber in Wahrheit ist das die Minderheit. In Wahrheit ist das die Minderheit. Ich meine, die natürlich aber sehr, sehr massiv sich geltend macht, weil die ja sehr starke geistige Überzeugung haben. Ich meine, der durchschnittliche Israeli ist so religiös oder nicht religiös wie bei uns die meisten Menschen. Ich meine, der sagt zwar, er ist Jude, aber viel mehr Konsequenzen hat es nicht. Er feiert halt seine Feste und wie man es gewohnt ist, so wie man bei uns halt Weihnachten feiert oder sonst was. Aber ohne dieser wirklichen tiefen inneren Gläubigkeit, dass ich sage, das bestimmt mein ganzes Leben, wie es bei den orthodoxen Juden schon der Fall ist. Ich meine, da ist das der Hauptlebensinhalt und das ganze Leben dreht sich um das herum. Aber das ist immer eine kleine Gruppe. Das ist eine ganz kleine Gruppe in Wahrheit. Aber natürlich durch diese starke geistige Arbeit, die sie machen, ich meine, die ja wirklich auch das Torwartstudium also tagtäglich betreiben, intensiv betreiben und sehr wohl also auch eine Ahnung haben von dem, was dahinter steckt, dann gibt ihnen das natürlich auch Kräfte, politisch sehr einflussreich zu sein. Weil die wissen, was sie wollen und die wissen, welche Kräfte da herrschen. Das ist schon da. Und die haben dadurch, obwohl sie zahlenmäßig gar nicht so viel sind, sehr wohl einen großen Einfluss und wissen natürlich auch, wie sie die Dinge manipulieren oder so. Also, das ist eine sehr schwierige Situation und weltweit verstärkt sich diese Differenz natürlich immer mehr, je länger die Menschheitsentwicklung geht. Es ist immer mehr klafft das auseinander sozusagen. Zwischen Kräften aus der Vergangenheit oder aus der weit zurückliegenden Vergangenheit und dem, was schon in die Zukunft zieht. Das ist klar, dass das immer mehr, je länger die Entwicklung ist, dass das immer mehr Facetten bekommt. Und es wird viel bedürfen, um da eben wirklich zu einer gemeinsamen Menschheit zu finden, wo man erkennen lernt, dass, wie man alle diese Kräfte ins Gleichgewicht bringt und jedes in seiner Berechtigung und in seiner Notwendigkeit erkennt und keines aber einseitig das Übergewicht gewinnen kann, darf. Auch nicht jetzt das, was in die Zukunft zieht, so aus dem Geistigen durch das Ich heraus, durch das Ich das Geistige hereinzuholen. Auch das, wenn nur das da wäre und nichts, alles Alte ausradiert wäre von einem Tag auf den anderen, es wäre schlechthin die Katastrophe. Das würde nicht funktionieren, dann bricht das Ganze zusammen. Weil wir sind am Anfang eben dessen, was das durch das Ich hereingeholt werden kann. Damit werden wir uns aber noch sehr intensiv weiter beschäftigen, weil ein wichtiger Gesichtspunkt bei dem Ganzen ist, also wenn wir jetzt auch den Hinblick auf die Paradieseserzählung werfen, wir werden eines sehen, das Ganze sind auch Bilder, sind Imaginationen, die Stationen sind auf dem geistigen Schulungsweg. Das sind Erlebnisse, die man haben kann, wenn man einen geistigen Schulungsweg beginnt. Also eben etwa diese Paradieses-Imagination, später dann die Sache mit Kain und Abel. Das sind also alles Prüfungen, Erlebnisse, die man durchmacht, wenn man sich auf den geistigen Schulungsweg begibt. Und das heißt, also es ist wieder einmal nicht so, dass das jetzt einfach ein historischer Rückblick sozusagen ist, also wie halt der Ursprung unserer Erdenwelt ist und was da passiert ist, sondern es ist etwas, das uns ganz gegenwärtig werden kann, wenn wir einen geistigen Schulungsweg gehen. Und wir gehen im Grunde alle einen. Indem wir Menschen sind, entwickeln wir uns durch unser Ich weiter. Das kann halt langsamer oder schneller gehen und es kann längere Zeit noch sehr unbewusst passieren. Aber wir arbeiten an uns selber und das ist der geistige Schulungsweg. Nichts anderes. Wenn man so explizit sagt, meint man nichts anderes, als dass man diesen Weg beschleunigter und bewusster geht. Das heißt, bewusster mitbekommt, was da dabei alles passiert. Das kann dann irgendwann einmal so weit gehen, dass man zu einer sogenannten Hellsichtigkeit aufsteigt und wirklich in Imaginationen das erlebt. Das ist halt auch ein gewisser Punkt, den man dann irgendwann einmal vielleicht erreicht. Aber da gibt es viele Zwischenstufen auf dem Weg, wo langsam das Bewusstsein aufwacht und zu einem Miterleben dieser geistigen Prozesse führt, die da ablaufen. Und dann kann man zumindest also spüren, wie das mit der Zeit spüren, wie das eben eine gewisse Verwandtschaft eben hat, gerade mit diesen Imaginationen, die hier in der Bibel geschildert werden. Also im Grunde ist es auch die Schilderung eines Einweihungsweges in Wahrheit. Also es ist nicht bloß eine Schilderung der Schöpfungsgeschichte, wie halt die Welt entstanden ist, das ist ein Aspekt davon. Der andere Aspekt ist, dass es die Schilderung eines Einweihungsweges ist und es zeigt zugleich, dass also ein Einweihungsweg auch ein ähnlicher Prozess ist wie so eine ganze Schöpfungsgeschichte, halt in einem verkleinerten Maßstab. Und wirklich eine Schöpfungsgeschichte in dem Sinne, dass das menschliche Ich dann letztlich hier als Schöpfer mit beteiligt ist daran. Daher, Blick in die Zukunft, ist auch der moderne Einweihungsweg, der moderne Schulungsweg letztlich ein ganz individueller. Es gibt zwar gewisse Gemeinsamkeiten natürlich und gewisse Eckpfeiler sozusagen, die im Grunde jeder irgendwo passieren muss und gewisse Marksteine, an denen man vorbeikommen muss, aber im Detail ist der Schulungsweg dann sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Die Mysteriendamen geben so ein paar Beispiele heute davon. Wenn man sich das anschaut, was die einzelnen Protagonisten da erleben, das ist total unterschiedlich. Der Johannes Thomasius kämpft da ganz massiv mit seinem Doppelgänger und was Gott was. Bei den anderen ist davon scheinbar zumindest gar nichts zu bemerken. Und also es ist ganz unterschiedlich.
Das liegt einfach daran, dass jede Seele so unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat im Laufe der Zeit, oder?
Ja, ja.
Sich geformt hat auch, oder?
Richtig, richtig. Das heißt, also ganz konkretisiert heißt das, dass die Entwicklung besteht ja darin, dass das menschliche Ich, das ist das Tor zum Geistigen überhaupt, holt also schöpferisch etwas herein, formt dadurch das Seelische um. Und was aber dieses Ich hereinholt, ist eben ganz individuell verschieden. Und dadurch entsteht auch ein ganz individuell verschiedenes Seelisches mit der Zeit, weil das eben individuell umgeformt wird. Und dabei sind auch die Einflüsse der Widersacher natürlich genauso auch da. Das heißt, das Seelische nimmt auch Schaden während dieser Entwicklung. Die Widersacher haben einfach einmal insbesondere die Aufgabe, dem Menschen die Freiheit zu ermöglichen, weil bis dato war die Weltentwicklung und die Entwicklung der Wesen, die da innen sowas wie die Menschheitsstufe durchmachen, immer so, dass sie eigentlich im Grunde von A bis Z geführt wurden durch die darüberstehenden Hierarchien. Und es nicht ihre eigene Entscheidung war, was sie tun. Sondern sie entwickeln eben bestimmte Kräfte in völliger Harmonie mit den darüberstehenden Hierarchien und das funktioniert alles wunderbar, aber eine wirkliche Eigenständigkeit entsteht nicht. Daher ist das Ich der Wesenheiten, die eigentlich geistig über uns stehen, anders geartet als unser Ich. Keine dieser Hierarchien, die über uns stehen, hat die gleiche Freiheit, wie sie potenziell zumindest das Menschen-Ich hat. Wir sind die Ersten, die, da kommen wir dann zur Sündenfallgeschichte, nicht nur das Gute und das Böse unterscheiden können, sondern wir können uns auch entscheiden in einer gewissen Weise für das eine oder das andere. Das können im Wesentlichen die Hierarchien über uns nicht. Und jetzt können wir sagen, ja, aber die Widersacher haben sich doch entschieden, halt in die böse Richtung. Naja, nicht ganz selbstständig. Sie wurden, wie Steiner manchmal so lakonisch sagt, abkommandiert dazu. Und es ist ein gewisses Opfer, diese Aufgabe zu übernehmen, sozusagen als Hemmschuh in der Entwicklung zu wirken. Und gerade dadurch, durch diesen störenden Einfluss, den Menschen die Möglichkeit zu geben, frei zu werden. Weil er lernt jetzt sozusagen durch den Einfluss der Widersacher, kriegt er plötzlich mehrere Wahlmöglichkeiten. Er folgt also sozusagen den regelrechten Hierarchien oder dem einen oder dann sogar dem anderen Widersacher, wenn man den luziferischen und den arimanischen Widersacher. Und mit dem Dreieck haben wir es eigentlich immer zu tun. Also eigentlich das richtige Geistige, durch das der Christus hereinkommt und andererseits die zwei unterschiedlichen Widersacher, die uns in die diametral entgegengesetzte Richtungen ziehen wollen. Und das Gleichgewicht da dazwischen zu finden, das liegt wirklich am menschlichen Ich. Permanent müssen wir uns für das Richtige entscheiden, müssen auch zur Kenntnis nehmen, weil sonst wäre das Ganze nicht real, dass wir halt oftmals auch daneben hauen mit unserer Entscheidung. Und dürfen das eigentlich gar nicht bedauern, sagen, ah, wie schlimm war das, oder ah, meine Schuld. Vergiss es. Steiner sagt immer, Rückschau auf die Fehler, aber ohne Reue. Reue heißt dann nämlich eigentlich nur immer, ach, wäre ich doch ein besserer Mensch. Ja, das 100-mal beten, ach, wäre ich doch ein besserer Mensch, bringt dir zu gar nichts. Lern was daraus und versuch es beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist das Eigentliche. Und versuch den Schaden, den du angerichtet hast, soweit es möglich ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und genau das passiert ja im Grunde aber auch zunächst einmal unbewusst durch das Schicksal, also durch die karmischen Kräfte, die sich dann durch die verschiedenen Erdenleben ziehen. Also, und da steht aber unser eigentliches Ich in Wahrheit dahinter. Nicht, was Schaden nimmt unsere Seele. Die Seelen, das Ich eigentlich kann gar nicht Schaden nehmen. Das Ich ist das Tor zur geistigen Welt. Das kann höchstens ein Versäumnis, kann höchstens darin bestehen, dass es zu wenig hereinholt. Das kann man sagen. Und das heißt halt dann so viel, wie es entwickelt sich langsamer. Oder vielleicht entwickelt sich sogar zurück, wenn es das Tor immer enger macht. Aber Schaden, richtig Schaden nimmt die menschliche Seele. Also das heißt, die wird dann in falscher Weise umgeformt, weil zu viel von den Widersachern hineinkommt und zu wenig von dem, was wirklich durch das geistige Tor des Ich hereinkommt. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir halt diesen Schaden, den wir auch im Seelischen angerichtet haben, einmal zunächst nämlich in unserem eigenen Seelischen, wieder ausgleichen. Das ist das, was uns hintreibt, zu unseren Schicksalsschlägen im Grunde. Darin wirkt das Karma eigentlich, dass unser Ich spürt, aber in der Seele schaut es nicht gut aus. Da gibt es einige Dellen drinnen, die müssen wir ausbügeln. Und dann führt unser eigenes Ich uns in Wahrheit, nur wir wissen halt in unserem Alltags-Ich nichts davon, aber unser Alltags-Ich ist ja eigentlich nur so ein schwaches Spiegelbild unseres wirklichen Ich. Weil sonst müsste man ja die geistige Welt offen stehen sehen, weil das Ich ist das Tor in die geistige Welt. Es ist die Schwelle in die geistige Welt. Es ist nichts anderes. Es ist die Schwelle in die geistige Welt. Das heißt, da müsste alles offen sein. Also da reicht unser Bewusstsein eben noch nicht aus, weil das Ich zu haben und aus dem Ich heraus tätig zu sein, heißt noch nicht notwendigerweise, dass wir das notwendige Ich-Bewusstsein schon stark genug ausgeprägt haben. Das Ich-Bewusstsein schult man nämlich gerade daran, dass wir hier an der irdischen Welt immer wieder anstoßen. Dass wir immer wieder merken, ich, aber das bin nicht ich. Und da stoßen wir immer an, also an diesem Gegensatz irgendwo. Und auf allen Ebenen, so stoßen wir in der physischen Welt an, so stoßen wir auch im Ätherischen an, ja sogar im Seelischen stoßen wir an irgendwo. Aber am meisten jetzt zunächst einmal an der physischen Welt, an der sinnlichen Welt, da stoßen wir an. Also das heißt, wir haben heute noch nicht das Bewusstsein für die wirkliche geistige Natur unseres Ich. Das, also im Allgemeinen ist das noch nicht vorhanden. Und das heißt, wir kriegen bewusst noch nicht mit, was unser Ich eigentlich alles tut. Uns nämlich hinführt zu unseren Schicksalsschlägen. Darum ist eine der ersten Karma-Übungen, sich einmal vorzustellen, wenn einem ein Schicksalsschlag trifft, sich einmal ganz konkret, bildhaft sich selber vorzustellen, wie man alle möglichen Dinge in die Wege leitet, dass einem ja genau das passiert. Und nicht jetzt sagen, die anderen sind schön, kann ich dafür, immer wieder trifft es mich, wieso? Jetzt schon zum 10. Mal passiert mir das, immer wieder wäre ich ausgeraubt, warum? Immer ich. Ja.
Und das ist, wenn man sich vorstellt, man hat das selbst beigeführt.
Ja, man hat selbst das herbeigeführt. Und man sozusagen beeinflusst die anderen Menschen sozusagen so, dass sie auch mithelfen dabei, dass mir das jetzt passiert. Und selber steht man eigentlich dahinter und stachelt den anderen auf, dass er mir jetzt die Ohrfeige gibt. Die halt gerade schicksalsmäßig braucht. Das, ich meine, das ist stark. Das ist, man muss sich das nur wirklich also sehr, sehr bildhaft und sehr intensiv vergegenwärtigen, dann ist das etwas sehr Starkes. Und etwas, was natürlich auch viele Menschen dann sagen, oh, Reinkarnation, Schicksal, Karma, oh, grauslich, glaube ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Was ich zu euch selber auch noch schuld sei, leid eh schon so, mir geht es eh so schlecht und jetzt bin ich noch selber schuld und ich tue das, nein, um Gottes Willen. Wenn ich wenigstens den Trost habe, dann sage ich, die Welt ist so schlecht und alle tun mir was zu leid und ich bin so arm und bitte, dann... Also es erfordert schon einen gewissen Mut und das sich aufraffen aus dem Ich heraus zu sagen, Kerl, eigentlich bist du selber, der das will. Und nämlich deswegen, weil zunächst einmal in deinem Seelischen eben einige dunkle Stellen noch drinnen sind, die du dir in der Vergangenheit aufgeladen hast, einfach. Und das passiert. Das passiert eben, weil wir diese Freiheit haben. Diese Freiheit, uns zu entscheiden und dadurch auch ganz real zu straucheln. Aber gerade dadurch wird unser Ich in Wahrheit immer stärker und wacht auch in Wahrheit das Bewusstsein auf. Nämlich, wenn alles in wunderbarer Harmonie wäre, wäre gar kein Bewusstsein da. Das ist so, wie wenn man in einer Badewanne liegt, fein, angenehm, hat Körpertemperatur und man liegt so ausgestreckt und döst so vor sich hin irgendwie so. Wenn es kalt wird, wenn das Wasser kalt wird, dann wacht man schon auf. Dann ist man munter. Aber wenn das so alles harmonisch ausgeglichen ist, dann driftet das Bewusstsein total weg. Also gerade dort, wo so scharfe Gegensätze sind, dort wachen wir auf. Und die Fehler und die dunklen Stellen in unserer Seele und das, was wir halt falsch tun und was uns Schaden zufügt, das weckt uns zugleich auch auf mit der Zeit. Und daher im Laufe der Inkarnationen werden wir tatsächlich wacher. Das heißt, nicht nur das Ich selber wächst, indem es immer neu aufs Neue geistig tätig ist, sondern auch das Ich-Bewusstsein wächst von Inkarnation zu Inkarnation. Im Prinzip, es kann einmal Rückschläge natürlich geben, wie überall, aber im Prinzip wächst es von Inkarnation zu Inkarnation. Aber das ist also ein sehr, sehr starker Gedanke. Man muss das nur mal probeweise eine Zeit lang ernsthaft tun, wenn einem wieder irgendwas widerfährt, was einem gar nicht passt, wo gerade man wieder auf einer Bananenschale ausrutscht oder gerade wenn man es eilig hat, springt wieder das blöde Auto nicht an und steht und ich versäume einen wichtigen Termin und es geht alles mögliche schief, deswegen geschäftlich oder sonst wie. Nicht aufs blöde Auto schieben oder auf sonst was. Ich habe das selber gewollt. Wenn man das nur sich einmal bildhaft, braucht man gar nicht jetzt an Glauben, braucht gar nicht an eine Inkarnation oder sowas. Glaube ich, mache das probeweise einfach. Ich mache mir dieses Bild, ich versuche mir es möglichst konkret vorzustellen. Ich bin der, der jetzt in das Auto reingrabbelt und dort herumfeilt, irgendwo, weiß ich nicht, den Bremsschlag durchsägt oder sonst irgendwas, was halt gerade kaputt worden ist. Und dann kommt irgendwann ein Bewusstsein dafür, aha, aber da ist in mir irgendein seelischer Mangel da, den du loswerden willst. Es führt dich hin, du hast gar keine Ahnung davon, aber es taucht so einfach im Bewusstsein auf. Irgendwas ist da, wo du eigentlich bis jetzt nie hast hinschauen wollen, was nicht ganz in Ordnung ist. Das einfach versuchen. Ich meine, wobei dazu sagen muss, natürlich nicht alles, was einem zustößt, ist jetzt karmische Wirkung der Vergangenheit. Ist auch klar, weil sonst wären wir eigentlich immer nur beschäftigt, damit die Vergangenheit aufzuarbeiten. Es gibt auch immer wieder, sage ich mal, zu 50% die Dinge, die ganz neu passieren. Also es kann einem auch was zustoßen, was überhaupt keine karmische Ursache hat, sondern was völlig neu ist, weil halt in der äußeren Welt immer auch sich Dinge kreuzen können und sozusagen zusammenstoßen können. Es kann auch was passieren, was überhaupt keine karmische Ursache hat. Es wird dann in der Zukunft, aber jetzt im positiven Sinn, einen karmischen Ausgleich finden. Also auch da werden uns Kräfte zu, wir müssen jetzt halt unschuldig eigentlich etwas leiden, werden aber dadurch seelisch stärker, trotzdem, wenn wir das durchstehen. Es war zwar sozusagen nicht geplant eigentlich, aber wir können für die Zukunft trotzdem einen Nutzen daraus ziehen. Also das ist auch möglich. Aber genau wenn man diese Übung macht, sich vorzustellen, einmal grundsätzlich, jetzt ist mir das passiert, was so das Unangenehmste war, was mir halt gerade jetzt passieren hat können, gerade zum unpassendsten Zeitpunkt, sich vorzustellen, ich habe das selber verursacht. Und eben wirklich aber sehr konkret bildhaft. sich das vorzustellen. Wirklich so ganz anschaulich, griffig sich das vorzustellen. Sonst ist es nämlich zu flüchtig einfach. Nur so als Gedanke, naja, hast wahrscheinlich einen Blödsinn gemacht. Und 5 Minuten später hat man das schon wieder vergessen und geht zur Tagesordnung über. Also es muss sehr lebendig als Bild leben. Dann taucht irgendwann einfach auf, ah, da ist was in mir, was ich bewältigen muss. Oder bei einem anderen Erlebnis, das etwas Neues ist, taucht nichts auf, weil da gibt es auch nichts. Da taucht dann höchstens vielleicht auf irgendein Bild, was einmal als Ausgleich mir zugutekommen wird, höchstens das, aber meistens einmal eher gar nichts. Also das unterscheidet sich. Und wenn man das längere Zeit intensiv tut, ohne dass man hellsichtig wird, ohne dass man jetzt schon zurückschauen kann in frühere Inkarnationen, kriegt man doch eine sehr, sehr starke Sicherheit darin, dass das wirklich eine Tatsache ist, dass das nicht einfach Einbildung ist oder so. Und vor allem, weil man nämlich merkt dann, dass man sein Leben also viel besser in den Griff bekommt. Also es hat einfach eine positive Wirkung. Man ist dann nicht immer zum 10. Mal denselben Fehler und immer wieder ärgert man sich darüber und so geht es endlos weiter. Ich meine, es gibt ja Menschen, die notorisch dieselben Fehler immer wieder machen. Ja, Fehler, gar nicht Fehler, aber denen immer wieder dasselbe passiert. Die immer wieder an dieselben Schwierigkeiten anrennen. Und meistens beim nächsten Mal schon ein bisschen heftiger. Weil unser Ich dann halt schon noch einen kräftigeren Tritt gibt. Bitte, hast du das noch immer nicht gemerkt? Und bis halt dann irgendwann einmal ziemlich duscht. Also auch das ist oft zu verfolgen, dass sich so schwere Schicksalsschläge so erwartenweise ankündigen. Ich meine, man kann es wie immer nicht total verallgemeinern, aber sehr oft ist es so, dass es zuerst einmal so ein leichter Schubs kommt. Wenn man es gleich bemerkt, dann kann man relativ schnell anfangen, daran zu arbeiten, diesen seelischen Mangel, den man hat, auszugleichen und gemeinsam auszugleichen mit den Menschen, denen man eben vielleicht auch etwas angetan hat in der Vergangenheit und mit denen wir mit Sicherheit in dieser Inkarnation wieder zusammengeführt werden. Und eigentlich in eine Situation geführt werden, wo die Möglichkeit besteht, auch das auszugleichen. Und nur dann müssen wir halt so wach sein, das auch zu tun oder nicht in den zu verfolgen, ah, das ist ja unser Patemok, den kann ich schon von Haus aus nicht leiden. Das gibt ja manchmal so. Weil mit 90% der Leute kommt man gut aus, aber manche, der kommt nicht beim Zimmer rein, denkt man schon, Jesus, na der schon wieder. Und wenn man sich ehrlich ist, weiß man eigentlich gar nicht warum. Aber alles ist am Zwider dran an dem. Und andere kommen vielleicht mit dem ganz gut aus. Naja, es ist halt irgendwas karmisch und vielleicht streibe ich mit der Gegend das auszugleichen. Vielleicht bin ich ihm einfach karmisch irgendwas schuldig und mag aber noch nicht das ausgleichen. Mag mich der Herausforderung noch nicht stellen. Aber es wird halt irgendwann Zeit und die Anstöße kommen dichter dann und stärker. Bis man es halt irgendwann einmal kapiert oder tut, einfach vielleicht auf einen Umweg herumtut. Durch eine Krankheit oder sonst irgendwas, wo man jetzt plötzlich genau die Kräfte ausbilden will, um da durchzukommen, die man vorher auf einen sanfteren Weg vielleicht hätte ausbilden können. Sanfterer Weg heißt, dass man ihn weniger also halt übers Körperliche, Physische hätte ausgleichen müssen, sondern es wäre die Chance gewesen, es rein im Seelischen auszugleichen. Ist auch nicht leicht, nicht? Weil da muss man im Seelischen die Kraft aufbringen, das ist schon klar. Also es ist nicht dann so, aha, ja, ich habe es erkannt, ja, tue ich eh nicht mehr. Es ist so einfach ist es nicht. Also wie heißt da bei der Eva ein paar, das will man nicht mehr tun, wenn es einen Apfel gibt. Also so mit damit ist noch nicht getan, da muss ich halt die Kräfte im Seelischen aufbringen. Und die sind auch sehr groß, aber kann man einfach ganz unbefangen einmal probeweise probieren. Und man wird sehen, es funktionieren gewisse Dinge im Leben vielleicht nicht leichter, aber besser und auf einem Weg, der einen voranbringt, der einen in eine weitere Entwicklung bringt, wo man nicht immer so im Kreis geht eigentlich. So viele Menschen gehen auch irgendwas, so hat man das Gefühl, so immer im Kreis. Das ist eigentlich dreht sich das so am Platz immer herum. Es ist so irgendwie Tag ein, Tag aus dasselbe. Es ist, Und der Mensch ist aber durch sein Ich ein Wesen, das schöpferisch voranschreitet, das heißt sich selbst umgestaltet, weitergestaltet. Das liegt eben im Geist des Menschen, also im Ich des Menschen drinnen. Und dieses Ich ist eben entzündet worden durch dieses große Ich, das die Elohim hingeopfert haben. Dass sie hinopfern konnten, weil sie zu einer höheren Entwicklung aufgestiegen sind. Und insofern das Ich ist, ist das aber eben nur ein Funken. Das, also das Ich ist so, so schwer zu fassen. Es ist, naja, man könnte sagen, das Ich ist der Schlüssel in die geistige Welt. Es ist ein Schlüssel, aber wo ich da, und zwar Universalschlüssel in die geistige Welt, und wo ich aufsperre, hängt ganz von mir ab. Das heißt, indem die Elohim diesen Schlüssel sozusagen weitergeben, ist nicht eben jetzt vorgeprägt, was wir damit tun. Das ist offen sozusagen. Also es ist nur ein Mittel, das uns damit gegeben, dass wir mit diesem Ich die Schwelle der geistigen Welt übertreten können und dort etwas hereinholen können. Aber es bleibt uns überlassen, wie viel und wo und wie wir das hereinholen. Und das ist ganz individuell verschieden. Und dann schöpfen wir zwar alle aus dem großen gemeinsamen Geistigen und doch auf ganz unterschiedliche Weise, auf ganz individuelle Weise. Aber eben weil wir alle aus dem gleichen Geistigen schöpfen, kann es auch zwischen Menschen, die eben aus dem Geist schöpfen, im Grunde nie ein Missverständnis geben. Auch wenn man an ganz entgegengesetzten Enden beginnt, dann ist es immer etwas, was sie eigentlich in Harmonie ergänzt. Die Schwierigkeiten entstehen nur dadurch, dass man halt leider, oder es liegt halt notwendigerweise in der Entwicklung drinnen, nicht nur dieses reine Schöpfen auf dem Geistigen haben, sondern halt auch die Widersacher hereinlassen, selbst bei den besten Impulsen, die man, und beim größten Idealismus, wo man haben, ist halt dann doch immer ein bisschen Eitelkeit drinnen oder ein bisschen selbst glänzen wollen oder ein bisschen Macht haben wollen oder irgend sowas. Aber wenn das nur so leise Untertöne sind und das verdirbt es, und dann wollen wir plötzlich nicht, nein, der andere darf den Impuls aber nicht bringen, weil ich bin's. Ich weiß das besser. Aber das steckt nicht in dem geistigen Impuls selber drinnen. Das ist das, was der Steiner schon begonnen hat zu beschreiben in seiner Philosophie der Freiheit. Auch das sagt er, also zwischen geistig freien Menschen ist ein sittliches Missverstehen nicht möglich. Das kann sie nur ergänzen. Nur wir sind halt noch nicht so weit, das ist das Problem. Ich meine, wir haben ein Futzel, was da hereinkommt noch, und sehr viel mehr, was durch die Widersacherkräfte hereinkommt, was eben jetzt rein dieses, die sie da auch in dem Seelischen breit machen, von dem wir gesagt haben, das Seelische für sich zunächst einmal ist noch nicht das Schöpferische. Das ist auf den Raub in gewisser Weise auch angewiesen, sich Seelisches zu holen irgendwo, wie wir es mit dem Gretchen-Geschichtel da kurz als illustriert haben. Und da liegt nämlich das drin, was man als Ego bezeichnen kann. Das heißt, dieses nicht durchs Ich genügend durchgeistigte Seelische, diese Seelenkräfte, diese astralischen Kräfte, wie man sie ja nennen kann, in denen lebt der Egoismus, das Ego, etwas in sich hinein nehmen wollen, das nicht mit den anderen teilen, um die eigene Seelenwelt zu bereichern. Weil das Astralische für sich genommen kann nichts anderes. Es kann aus sich heraus nichts Neues schaffen im Seelischen. Also muss es es irgendwo aus der umgebenden Seelenwelt herausholen, rauben eigentlich, und an sich raffen und nicht wieder hergeben. Wir brauchen das auch, ich meine, haben wir auch schon öfter gedacht, wenn wir das nicht hätten, könnte man gar nicht als verkörpertes Wesen auf der Erde stehen. Dazu brauchen wir das schon. Also dass wir einen eigenen Körper haben, bedingt schon, dass wir einen eigenen Seelenleib eigentlich haben, also diesen Astralleib haben. Das ist schon die Voraussetzung dafür. Und dadurch entsteht dann erst der eigene Ätherleib, weil das Ätherische ist eigentlich auch in die ganze Welt ausgegossen, aber wir müssen einen für uns selber haben. Wenn wir zerflattern in die Welt draußen, können wir uns nicht verkörpern auf der Erde. Und dann könnten wir nicht das Ich-Bewusstsein entwickeln. Weil gerade dieses Bewusstsein entwickeln wir hier, und auch die Freiheit Gerade weil wir so tief heruntersteigen und uns so stark trennen von der umgebenden Welt, von der umgebenden sinnlichen Welt, von der umgebenden Ätherwelt, von der umgebenden Seelenwelt trennen, dadurch kann sich das Ich erst in der Freiheit entfalten. Weil es ist da jetzt in einen Punkt hinversetzt, wo, wenn das Ich nicht selber das Tor zum Geistigen aufmacht, dann ist es eben zu. Dann ist es eben zu und dann kommt da nichts Geistiges herein. Dann schließe ich mich halt in mir selber ab. Kann ich sagen, ich will nicht. Ich stoße die geistige Welt zurück. Wir sind das erste geistige Wesen sozusagen, das das kann. Zu sagen, ich stoße es zurück. Natürlich nimmt dadurch auch unser Ich Schaden, weil das eigentlich dadurch immer reicher wird, dass es sich öffnet für die geistige Welt. Aber das heißt, wenn wir das lang genug machen, zerstören wir letztlich nicht nur unser seelisches, sondern auch unser Ich. Weil das Tor in die geistige Welt wird halt dann immer enger, bis ganz zu ist und dann ist eigentlich das Ich auch weg. Im Grunde, das wäre die Auslöschung des Ich. Weil das Ich ist so lang da, solange es Tor in die geistige Welt ist. Und bis jetzt ist es aber so, dass wir es als Menschen jedenfalls sind. Also insofern, wenn ich haben, ist das Tor immer ein bisschen zumindest geöffnet. Auch wenn wir noch nicht das Bewusstsein dafür haben. Das sind eben die zwei unterschiedlichen Seiten. Das heißt, das Heruntersteigen fördert das Ich-Bewusstsein und gibt uns die Möglichkeit zur Freiheit. Und Werkzeug dazu ist auch eben dieser Egoismus, der im Astralischen, im Seelischen drinnen liegt, zunächst einmal. Das ist also notwendig daher auch. Und es wäre schlecht, wenn wir das nicht hätten. Dann könnte zwar durch unser Ich alles mögliche Geistige hereinströmen, würden aber zu null Bewusstsein davon kommen. Und hätten null Freiheit dabei. Dann würde also nicht das Ziel erreicht werden, das im Grunde mit dieser Erdentwicklung intendiert ist. Erstmals ein geistiges Einzelwesen zu schaffen, das über die völlige geistige Freiheit verfügt. Also über etwas, was nur die höchste geistige Quelle hat. Also was im Christlichen halt als die Trinität geschildert wird oder so. Also es ist eigentlich das menschliche Ich nur diesem obersten göttlichen Ich, dem Christus-Ich, wenn man so will, oder dem Ich der Trinität, vergleichbar. Natürlich halt im Miniaturmaßstab, im absoluten Miniaturmaßstab. Es ist also kein Grund, hochmütig zu werden und im Gegenteil, es ist nur ein Grund, also die Verantwortung auch zu fühlen, die damit verbunden ist, dass uns diese Möglichkeit gegeben ist. Weil das wachsen kann. Und man muss sich denken, wenn wir dann einmal zu einer höheren Entwicklungsstufe aufsteigen, also sagen wir mal Engelhierarchie oder irgend sowas, haben wir noch viel Zeit, dann können wir natürlich ganz anders dazu beitragen, eine neue Schöpfung hervorzubringen, als das in der Vergangenheit der Fall war, die wird einen ganz anderen Charakter haben können bereits. Nicht mehr, weil das ganze Schöpfungsgeschehen ja immer, da sind letztlich alle Hierarchien irgendwo beteiligt. Und irgendwann sind dann halt wir als Unterste mitbeteiligt, haben auch was zu tun. Aber wir haben dann einen ganz besonderen Beitrag zu liefern, indem wir eben etwas Neues, Zusätzliches hineinbringen können, was gar nicht von der obersten Quelle unmittelbar kommt. Sondern da kommt was dazu. Und das heißt, es entsteht eine Schöpfung, die noch um ein unglaubliches reicher sein kann, als wir sie jetzt haben. Und das ist die Perspektive, also die dem Menschen eröffnet ist. Im Grunde ist eine sehr, sehr weite Perspektive, ich weiß es. Ich meine, wir sind jetzt nicht einmal in der G-Schule dazu, aber ein Anfang ist da. Also mit diesen Dingen, wenn wir uns weiter beschäftigen und eben insbesondere schauen, wie der geistige Entwicklungsweg, wie das mit diesen Imaginationen, mit der Paradiesesimagination und so weiter, Sündenfall und dergleichen, wie das zusammenhängt. Danke für heute. Danke.